Herzlich willkommen zum Monatsgast. Eine Meuterei auf einem Schiff ist sein Leben. Segelschiff Bounty weckt bei meinem Monatsgast Sehnsucht. Mimola sagt auch heute immer noch von Hühnerhaut, wenn er das Wort Bounty hört. Das halbe Leben schon ist mein Gast infiziert vom Seemannsvirus. Unterdessen gibt es sogar einen Bounty-Club, wenn wir hier sind. Und das Bounty-Museum Herzblut hat eine Serie geheissen vom Radio mal, wo man über ihn berichtet hat. Und Herzblut passt zu der Philosophie vom Kaffeehaus natürlich auch. Darum danke, bist du meiner Einladung gefolgt. Hier herzlich willkommen in die Spengler im Kaffeehaus. Ja, das Wort Bounty, was löst es bei dir für Gefühle aus, wenn du Bounty hörst?
Also zuerst würde ich mal sagen, wir haben gerade vorne diskutiert, Bounty hat nichts mit dem Joggeril zu tun, das hast du schon vorne gesagt. Bounty löst für mich sehr viele Emotionen aus, weil ich als 15-jähriger Bub das erste Mal den Schwarz-Weiß-Film gesehen habe von Meuterei auf der Bounty mit Charles Laughton, Clark Gable und dem French Tone. Da hat mich wahnsinnig berührt, der Film, hat damals aber nicht gewusst, dass das eine wahre Begebenheit ist, die Geschichte. Dass da ein wahrer Hintergrund ist. Und da hat mich dann veranlagt, mal Bücher zu lesen. Und so ist die ganze Story losgegangen.
Was fasziniert dich denn an dieser Geschichte?
Es fasziniert mich, dass Leute an einem Schiff, an einem 27 Meter langen Schiff im Südpazifik, den Captain abgesetzt haben. Nach einer 10-monatigen Fahrt, 5 Monate lang im Paradies auf Tahiti zu sein, nachher Freundinnen zu haben, dorthin, dann aufs Schiff zurück müssen, wieder die englische Seerechtsgesetze wieder müssen befolgen und dann, dass zwei Kollegen, zwei Freunde, die in der Hölle Freunde waren und im Paradies zu finden worden sind, dass sie die Leute abgesetzt haben und dann sich ein eigenes Leben aufgebaut hat, weit, weit weg von der ganzen Zivilisation.
Also so eine Mischung zwischen Abenteuer und Freundschaften oder, ich meine, es gibt ja auch noch andere Segelschiffe oder andere Schiffe, berühmte Schiffe, Titanic ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Warum ist es jetzt gerade Bounty?
Das ist das Interessante der ganzen Sache. Bounty selber, wo ja die Meuterei auf der Bounty gilt, als berühmteste Meuterei in der Seefahrtsgeschichte. Ich muss aber ganz klar sagen, die Meuterei auf der Bounty ist kein Bluttropfen geflossen, es ist kein Fußschlag passiert, so wie es in den Hollywood-Filmen gezeigt wird. Und trotzdem ist sie in Geschichte eingegangen in die Seefahrtsgeschichte. Und das hat mich fasziniert. Faszination, diese Story. Eine eigene Insel. Träume vielleicht für uns Europäer, irgendwo in der Südsee mal eine Insel können zu gehen, dort zu leben und eine eigene Gesellschaft aufbauen. Das ist ihnen dort mal, ja, ich kann sagen, gelungen. Und das ist die Faszination, die ich jetzt heute noch nie mehr verloren habe und werde auch nicht vermutlich mein Leben auch nicht verlieren, die Faszination.
Ist vielleicht auch, weil wir als Schweizer nicht unbedingt jetzt Seebuben und Seefrauen sind. Also vielleicht genau das, was wir nicht haben.
Es ist natürlich so, dass ich gerne nach der Lehre mal auf die See gegangen wäre. Das war in den 70er Jahren gewesen. Und da hat man mir dann gesagt, du wirst wohl nicht auf die See gehen und du machst jetzt deine Lehre fertig gemacht hast, mach auf deinen Beruf weiter. Und wir haben mir da schwer abgeraten, vor allem meine Mutter dort mal. Und ich bin dann daheim geblieben und nicht auf die See gegangen, bin aber mit dem Herzen auf der See gewesen und habe natürlich dort mal als 15-jähriger Bub, als ich die Film heute auf der Bounty gesehen habe, nie gedacht, dass die ganze Destination auf dieser Erde mal anreisen wird und dort wird sie, wo die Bounty auf Station gemacht.
Bist du überall gewesen bei diesen Stationen?
Jawohl, ich darf sagen, ich habe es jetzt nie geglaubt, dass ich das arbeite, aber ich war wirklich überall auf diesen Destinationen gewesen. Nicht nur einmal, sondern zum Teil mehrmals.
Ich habe es vorhin, bevor wir nochmal über den Bounty redet, angesprochen. Eben, es gibt auch andere berühmte Schiffe und ich habe gelesen, du hast auch Sammelstück von Titanic, jetzt trotz allem auch.
Natürlich hat mich die Seefahrtsgeschichte überhaupt interessiert, vor allem die englische Seefahrtsgeschichte, 1800. Titanic gehört natürlich nicht dorthin im Prinzip, aber ich habe natürlich auch in meinem kleinen Museum, wenn ich so darf sagen, und auch in der Bar, wo wir dort treiben, zugunsten von der Pitcairn Island, haben wir Original-Artefacts von der Titanic. Das ist ein kleines Hobby von mir. Ich habe sogar, wenn man filmtechnisch anschaut, habe ich sogar die Schuhe von der Kate Winslet, wo sie angehört im Film im Film Titanic habe ich da oben in einer Bar ausgestellt.
Bist du zu denen gekommen?
Ich muss
hast du bei ihnen angeklopft?
Man darf natürlich nicht vergessen, Kate Winslet hat natürlich x Kostüme im Film Titanic und es sind 22 Paar Schuhe und ich habe eins von diesen 22 Paar.
Okay, also ist das Exklusivitätswert nicht mehr ganz
nicht so hoch, wie man es glaubt, ja.
Aber du bist ja eben nicht immer am See fahren oder auf dem Meer, wenn du hier in der Schweiz bist. Haltest du es aus? So hier in den Bergen. mit dem Hügel vor dem Gesicht.
Ich habe letzte Diskussion gehabt und zu jemandem gesagt, weißt, manchmal denkt, wenn es mal richtig so schlecht geht oder nicht gut drauf ist, es sollte ich auf eine Insel gehen. Einfach nicht müssen Steuern zahlen, kein Geld haben, Fischruten ins Meer rausrühren, von dem Leben, was kannst du rausnehmen zum Meer. So funktioniert es zum Teil heute noch auf Big Cairn. Ich hätte die Chance, und auch jemand von unserem Club, aber ich kann euch sagen, wir Schweizer sind in der Schweiz aufgewachsen und das sind die einfachsten Sachen. Fehlen denn da irgendwann? Ich glaube, zwei Monate würde ich uns aushalten, dann müsste ich wieder zurück in die Schweiz. Es ist kein Fantast. Ich liebe die Südsee. Ich liebe die Südseekultur. Ich reise nur noch in die Südsee. Aber Leben dorthin ist ganz etwas anderes, wie dort mal vor Weile bei kurzer Zeit. Da muss man ganz klar sehen.
Was fehlt denn dir am meisten, wenn du dort bist von unserer Kultur?
Wenn man natürlich jetzt von Pantoische Polynesia, Tahiti, Bora Bora, Huaine, Raiatea, die verschiedensten Inseln redet und die man auch, die ich auch schon besucht habe, sind wunderschöne Inseln, sind genau die Klischee-Inseln, wo wir Europäer mit unserem hartnäckigen Paradiesdenken vielleicht uns vorstellen. Da können wir uns mal machen, ein paar Wochen. Aber dort zu leben, da fehlt dir einfach zum Beispiel, es gibt Inseln dort, wenn du einen Blinddarm hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du ihn selber raus oder machst einen Schritt über den Jordan. Und das sind natürlich Facts. Wir sind uns nicht bewusst, wenn wir da innen sehr komfortabel sind, wenn wir Zahnweh haben, wenn wir einen Milchblind haben, gehen wir geschwind zum Arzt, lassen das geschwind reparieren. Heute schon, würde ich sagen, kannst du ambulant schon bald machen, Blinddarm. Auf Bikern ist das ein Todesurteil, zum Beispiel.
Gehen wir nochmal zurück zu der Faszination. Die hat eben als Bub angefangen, wo du das erste Mal den Film gesehen hast von der Bounty.
Jawohl. Mein Vater war Fan von Modellbau, von Holzmodellbau, Schiff, also im 18., 17., 16. Jahrhundert. Er hat die Schiffbau, ihn hat die Technik des Schiffes interessiert. Mich hat aber mal irgendwann mal die Pläne fasziniert von diesen Schiffen und auch die Story. Ich meine, es gibt kaum ein Modell von einem Schiff, das nicht bekannt ist. Und unter einem war natürlich auch die Bounty dabei gewesen. Und das war der Grund, dass ich mich dann zweimal für die Seefahrt interessiert habe. Weil hinter jedem Modell, das man heute bauen kann, wo es Pläne gibt, steht eine wahnsinnige Story dahinter.
Aber nachher, die eigentliche Leidenschaft ist dann wirklich im Fall
über den Film.
Über den Film. Und nachher mit dem Brief, den ihr geschickt habt.
Die Leidenschaft ist ja da schon so gewesen. Und dann ist natürlich in den 1990, seit 1989, am 28. April, hat sich die Meuterei auf der Bounty zum 200. Mal gehört. Und das ist da ein die Diskussion gewesen. Und wir sind zusammengehockt, bei mir zu Hause, am Tisch, mein Bruder, der Heinz Spengler, und meine Schwägerin Elisabeth Binder und ich sind zusammengehockt. Und irgendwie, ich weiß es heute nicht mehr, es ist jetzt schon über 20 Jahre her, haben wir diskutiert und gesagt, komm, der Big Cairn Island, die einsamste Insel von der Erde, nicht begehbar. Zweimal im Jahr kommen wir die Post über. Wir haben das gewusst, es gibt kein Schiff, das landen kann, es gibt keinen Flugplatz. Ein Schiff, das dort anlanden will, muss rund um die Insel herumfahren. Es gibt keinen Ankergrund. Komm, wir schreiben das gleich mal einen Brief. Wir sagen, das sind drei Schweizer, wir haben Interesse, wir kennen die Story von der Mutter auf der Bounty, wir kennen, dass sie die Nachfahren sind, die fünfte, sechste Generation. Wir haben den Brief aufgestellt und haben 100 US-Dollar rein, obwohl wir wussten, dass die mit dem Geld dort im Moment gar nicht anfangen können. Aber sie können mit Geld, wenn einmal ein Schiff vorbeikommt, Milchpulver, Lebensmittel, Medikamente kaufen. Den Brief haben wir abgeschickt und haben auf den Zweifeld auf der Post aufgegeben. Den Brief haben wir vergessen gehabt. Bin gar nicht mehr daran gedacht. Und ein Jahr später, das war, glaube ich, der Hauptgrund gewesen, steht der Pöstler bei mir vor der Haustür mit einer Holzkiste in der Hand, Ölpapier eingepackt und mit einer Schrift drauf, unsere Adresse und Absender Big Cairn Island, Southern Pacific. Und wenn ich mir jetzt überlege, ja, dann die Hörer sehen nicht recht, weil wir haben ja keine Adresse gehabt. Wir haben auf den Brief angeschrieben, Big Cairn Island, Südsee. Wir hatten keine Straße, es gibt ein Dorf und wir haben einmal einen Namen, gut, den Thomas Christian haben wir schon gekannt, aber muss ich ganz klar vorstellen, wir hätten nie geglaubt, dass das einmal eine Antwort gibt und da ist der springende Punkt gewesen, da hat es mich ganz gepackt.
Das sind Nachfahren von der Meuter, gell? Jawohl. Und das ist ja Wissen, das stimmt, das weiss man, oder ist das mehr Mythos, oder?
Nein, da kann man ganz klar von geschichtlichen, ganz klar, weil Big Cairn ist heute noch im Protektorat von Neuseeland. Es ist das letzte Überseeterritorium von England. Es ist Englisch im Prinzip. Wir sind jetzt auf der Flagge genommen, es ist die englische Flagge drauf. Und sie sind wirklich ganz klar Nachfahren in fünften, sechsten. Also jetzt ist die sechste, die siebte Generation natürlich. Und die achte ist auch schon unterwegs. Also man kann sagen, es ist ganz klar. Vier Namen: Browns, Christian, Youngs und Warrens. Das sind die Familiennamen, die heute auf Birkirn 48 Leute noch leben.
Du hast vorhin gesagt, wo dann nachher die Antwort gekommen ist, dann ist es losgegangen. Was ist denn konkret losgegangen?
Da hat es mich einfach gepackt und wir haben da gesagt, komm, den Kontakt zu dieser Insel tun wir aufrechterhalten, wir schicken denen wieder Briefe, obwohl es immer etwa ein Jahr gegangen ist, wenn wir etwas abgeschickt haben, bis wir wieder Bescheid haben, ist es angekommen, bis wir die Rettermeldung hatten. Und darüber ab ist dann auch für mich ganz klar gewesen, das ist der Grundstein gewesen, zu sagen, so, jetzt gründen wir noch einen Bounty Club. Für Leute, die sagen, okay, gute Sache, da hebt es schon immer dahinter.
Aber dann war am Anfang eigentlich nur der Briefaustausch.
Ja, ganz klar.
Wie viele Jahre denn? Einfach nur so, wenn du sagst, einmal im Jahr hin und
zurück. Wir haben natürlich die Übungen so gemacht, dass wenn zwei Schiffe pro Jahr auf Birkirn gehen, dass wir mindestens zweimal Kontakt haben, haben wir alle halbe Jahre einen Brief abgeschickt. Aber bis wir wieder die Rückmeldung haben, ist es etwa ein Jahr gegangen. Da.
Aber dann nachher sind wir dann irgendwann auch mal über? Oder weißt du dann nachher als nächstes kommen?
Ja, das sind so Übungen. Wir fangen dann an zu träumen. Ich habe mit meinem Leben natürlich über die Pitcairn-Insel, über die ganze Meuter auf der Mount, hat mich wahnsinnig fasziniert. Auch Polynesien natürlich, französische Polynesien oder überhaupt Südsee, das ist ein Virus. Ich kann es vielleicht nicht so erklären. Die Menschen, die mir in der Südsee waren, die können mir vielleicht ein bisschen nachfühlen und sagen, okay, das ist für uns Europäer ist es ein paradiesisches.
Also Natur oder die Leute? Oder?
Ja, es ist, ich bin fast kein Master, weil ich bin angefressen. Und die Leute, die bei mir im Club sind, oder die Leute, die mich kennen und mir eben schon gesehen sind, wie gesagt, die sind, haben den Virus auch verwünscht. Und das ist vielleicht das, was fasziniert an der ganzen Sache.
Weißt du denn vielleicht kannst du es so sagen, die schönsten Erlebnisse, wenn du dort bist? Oder die Momente, wo...
Vorfall wieder sagen, jetzt planen wir wieder eine Reise. Wir sind jetzt wieder dran, dass wir eine Reise auf Tahiti natürlich. Das ist für mich natürlich die Hauptinsel, Tahiti, Matawai-Bucht, dort der Bounty war. Natürlich Bora Bora, einfach um zu zeigen, die Leute, die die Südsee nicht kennen. Das ist einfach das Klischee, Bora Bora, da muss man gesehen haben. Das ist eine wunderschöne Insel. Geschichte von mir natürlich, wer Pitcairn wieder. Der Versuch, den du mich vorhin gefragt hast, auf Pitcairn zu kommen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Auch heute noch, auch im Zeitalter von der Technologie, hat es Leute gesagt, das kann ich nicht glauben. Ich kann doch einfach Pitcairn in die Ferien. Die Leute fragen mich ja, gehen ihr denn dort in die Ferien? Ich muss da mal ganz klar aufklären, wo Pitcairn liegt. Und für die Nautiker, die vielleicht dann später mal zuhören, muss ich sagen, das sind 25 Grad, 4 Minuten, 12 Sekunden Süd. Und für den wirklich verkehrten 130 Grad, 25 Minuten und 25 Sekunden West. Das ist also wirklich im Süden vom Südpazifik. Gilt als einsamste Insel der Erde. Hat 4,6 Quadratkilometer und dort hinzukommen. Da habe ich probiert, zuerst mal 1998. Ist mir dann schön in die Hose gegangen. Ich hoffe, dass niemand da Ursula heisst im Raum, weil der Sturm Ursula, ich mag den auch, sorry, Uschi, ist jemand da, dort auch. Der Name Ursula. Ist natürlich für mich natürlich ein Horror gewesen, weil der Sturm Ursula ist genau der Moment, wo ich die ganze Reise plant auf Pitcairn, 150 Meilen vor der Pitcairn Islands, haben wir mit dem Schiff müssen weg, weil der Sturm hat uns vernichtet. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr geht auf die Weltkugel, schaut genau zwischen Neuseeland und Südamerika ist Pitcairn. Und wenn man dort in den See nachkommt, dann kann ich einmal kommen. Und wir haben für eine Insel müssen weg und ich muss ehrlich zugestehen, ja, da hat mich dann schon ein bisschen lang vorbereitet und wir sind dann 14 Tage lang unterwegs gewesen, ohne Wasser, bis wir dann rausgekommen sind in Valparaiso in Chile. Okay. Das muss man sich vorstellen, wie weit die Distanz ist. Das
ist ein bisschen ein anderer Ort.
Ja, auf der anderen Seite ist einfach dann in Chile. Ja.
Du hast vorhin, oder ich hatte vorhin gefragt, was du eben von diesen Ländern, von diesen Leuten im Kopf hast und so. Wenn die so einsam sind oder so weit weg, was wissen die eigentlich von unserer Kultur? Haben die den Kontakt zu uns? Nachrichten, Zeitungen, was auch immer.
Also Pitcairn selber, muss ich sagen, ist natürlich, man darf eines nicht vergessen, wo wir das erste Mal Pitcairn Kontakt hatten, das war eben 1993 gewesen, so muss ich sagen, die sind natürlich dort weit, weit hinten drin gewesen, was heute sind. Also was mich ein bisschen beängstigt, ist einfach die Geschwindigkeit auf diesen Inseln, ist gleich, wo es ist, auch auf Pitcairn, die machen den Schritt mit, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben, machen die die nächsten 10, 15 Jahre. Also Internet, ja, da gar nicht denkbar gsi. Telefonanschluss schon gar nicht. Funk ist das Einzige, wo man über Jahrzehnte auf Pitcairn die Möglichkeit jetzt gegen aussen Kontakt hat. Die Leute haben noch nie im Leben ein Auto gesehen live. Es gibt auf Pitcairn keine Strasse. Es gibt Fussweg, sie haben Quad, sie haben Dreiräder in die Töpfe, wo sie in den Gebirgen rumfahren. Sie haben eine Schule. Sie haben eine Kirche und sie haben eine Krankenschwester, die angelernt ist, die eben am Telefon mit einem Blinddarm passiert, am Telefon viel leichter, am Funk mit Anweisungen vom Arzt von Neuseeland, denn der probiert aus jetzt nicht den Blinddarm, wenn sie so weit ist. Aber da musst du jetzt alles probieren. Nur zu sagen, für die, die wissen nicht, die wissen heute natürlich sehr viel. Also heute kann man sagen, Pitcairn, das sind nicht Leute, die mit dem Knochen durch die Nase und dem Baströckli rumrennen. Da können sich die Leute falsch vorstellen. Also sie sind auch, die Mischung, das haben wir vielleicht noch nicht erklärt, das sind Europäer und Polynesier und sie haben auch eine eigene Sprachrichtung. Sie reden Pitcairnis. Und das ist eine Mischung zwischen Polynesisch, zwischen Englisch und alten Seefahrerausdruck. Sie wissen heute viel, aber da muss man kennengelernt haben, die wohl gewusst, was die Schweiz ist. Sie sind aber nicht ungebildet, überhaupt nicht, auf keinen Fall. Das ist eine englische Kolonie, sie werden dort auch mit den Lehrern unterstützt. Aber wie gesagt, Steinhäuser, Auto, etwas bestellen im Laden. Sie haben den Laden auf Pitcairn, da kannst du eine Suppe bestellen. Aber wenn sie nicht haben, musst du ein halbes Jahr warten. Also für uns unvorstellbare Zustände kann man dem nicht sagen. Sie haben ja Fisch zum Meer und sie haben ja Früchte, es wächst ja viel auf dieser Insel. Sie können sich selber
ernähren. Also sie sind nicht arm, wie sind sie vom Typ Charakter, vom Mensch, sind es offene Leute? Oder?
Ja, also offen, ich muss es so sagen, es ist, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, aber ich teile da viel mit Leuten, die Züge kennen. Es ist also nicht so, dass, man da, dass die Leute das sofort auf einem losgehen, aber ich sage einfach, vom Charakter sind da für mich, also eben, ich sage, ich bin kein Master, wenn ich darf über Züge reden. Ich liebe Züge und ich liebe auch die Menschen dort. Sie sind für mich charakterlich sehr Leute, die, vielleicht entschuldigen wir den Namen, nicht kohlegeil sind, wie wir Europäer. Sie leben, haben auch eine andere Einstellung zum Leben selber. Sie können, sie müssen, wenn du etwas verschraufen ist gleich, die laufen nicht noch Cheap Price, Good Price und so Zeug, das kennen die noch nicht hoffentlich. Sie haben ganz eine andere Einstellung zum Leben und es gibt dort auch nicht den Neid, so wie wir es jetzt kennen, vielleicht wenn der andere jetzt einen Porsche hat, dann will ich jetzt auch einen, weißt du, jetzt ganz böse gesagt. Das ist in der Südsee noch nicht so verbreitet wie bei uns.
Wir haben halt den Unterschied wahrscheinlich auch nicht so haben, innerhalb von
natürlich, und sie haben natürlich auch nicht die Sorgen, vielleicht, sie haben auch kein so Sozialsystem wie wir auf den Inseln aussen, natürlich. Ich könnte da viele Storys von Papa Neuguinea erzählen, das würde ich jetzt aber da nicht öffentlich machen. Das ist also ein ganz anderes System, da geht es um ganz andere Sachen. Und könnt ihr euch mal vorstellen, wenn man zum Beispiel in Samoa an einem Vater, der 80 ist und 6 Kinder hat und Enkelkind, und wenn man dem auf den 80. Geburtstag einen Sarg schenkt, und der hat eine riesen Freude, liegt drin und freut sich. Könnt ihr das mal, da könnt ihr euch das mal in der Schweiz vorstellen.
Ein bisschen makaber.
Das ist, nein, es ist so. Die freuen sich.
Ja.
Das ist ein Beispiel.
Du bist ja wieder gereist, hast erzählt, mit dem Sturm vorhin auch so. Aber du hast noch ganz anders Verrücktes gemacht. Wir haben es vorhin von einer Tätowierung gehabt. Was hast du alles gemacht dort?
Experimentalarchäologie, sage ich dem. Also wir sind, also mein Bruder auch ein Spinner, was das anbelangt. Wir wollen eben immer ein bisschen nachfühlen, was haben die Menschen empfunden im 18. Jahrhundert oder wie ist das her und zugegangen? Was haben die Matrosen an Bord von einem Schiff gemacht? Es geht ja da auch, wenn man die Filme anschaut, es geht ja da auch um Bestrafung auf dem Schiff. Die sind absolut normal gewesen, dass man Matrosen bestraft hat. Heute wird das ein bisschen abschätzig angeschaut, aber das ist auch absolut normal gewesen. Wir haben immer gesagt, wir wollen wissen, was haben die Matrosen mitgemacht.
Aber dann haben sie euch nicht gegenseitig gefoltert, oder?
Wir sind näher dran, um mal ausprobieren, dass wir mal eine neuschwänzige Katze über den Rücken ziehen, um ihnen anzusagen, wir haben das auch erlebt. Mhm. Wobei natürlich die Bestrafung am Bord von einem Schiff ganz anders herangegangen ist. Aber die Frage von dir würde ich jetzt nicht vergessen, das ist Tätowieren. Und das ist natürlich, heute ist Tätowieren, wo ich, sagen wir mal, 25 war und mich tätowieren lassen, im französischen Stil. sieht man jetzt nicht, ich bin da ziemlich angelegt, ist das schon ein bisschen verböhnt gewesen. Und ich habe immer, also mit meinem Job habe ich immer langärmelige Hemden angehabt und ich habe gesagt, du darfst nicht zeigen, du wirst das halbstarke angelegt, aber ich habe immer Kultur im Hintergrund gehabt. Und ich habe mir gesagt, da mit den Nöten, die wir da jetzt praktizieren in Europa, hat nichts mit dem zu tun, was in der Südpazifik abgeht. In der Südpazifik, die traditionellen Tätowierungen laufen mit Haifischzähnen und Vogelknochen und mit Stäbli und das wird unter die Haut nicht gestochen, sondern unter die Haut getrieben. Und ich habe nur wahrscheinlich Respekt, wenn ich einen Samoaner sehe, der von Knie bis oben durch tätowiert ist, fast schwarz ist, wenn ich weiss, was da für Schmerzen sind. Und ich habe natürlich mir erlaubt, im Jahr 2000 mal einen so Mai-Tai, nicht, hat nichts mit Getränken zu tun, das ist der Chef, Chef von der Insel, mich tätowieren lassen und habe angefangen. Und viele Junge haben gesagt, spinnst du, jetzt kommt der von Europa und lässt sich, wir müssen fast traditionell, sollten es machen, räumen aus wegen der Schmerzen und der zahlt noch dafür. Also ich habe dann gesagt, ich gebe dem Mai Tai, gebe ich für Kinder etwas, das haben wir jetzt nicht da, aber es ist ganz schwierig, um das überhaupt zu machen, weil das ist, dort geht es natürlich tief in eine fast eine Religion, dass sie sagen, wenn wir anfangen, tätowieren, und der, der anhebt, nicht durchhebt, ist das Schande für den Tätowierer. Aber ich kann euch sagen, ja, musst du noch ein bisschen auf Solji beizen, was zwischen den
Beinen. Also hat es wehtun.
Ja, das tut blöde also Frage wahrscheinlich.
Ja, das tut echt, ja. Aber die, hast, eben die geht dann nicht mehr weg. Das ist wie unsere Tätowierung,
also, die hast du nachher. Also die bringst du gar nicht mehr, die ist sogar auf dem Knochen, wenn du das Fleisch wegnimmst, drauf, die hauen so weit rein. Mhm. Also das haben wir schon gesehen. Ja.
Reisest du auch jetzt immer noch? Also dort oder hast du jetzt aufgehört dort an Reisen oder geht das weiter?
Also ich glaube, solange es mag verleiden, meine, wenn jetzt jemand schöne Palmen und Strand sieht, dann kann er von mir aus in Malediven fliegen oder in die Karibik, aber die Südsee ist halt doppelt so lang. Also meine, viele Leute, ich nehme es heute noch auf mich, 24 Stunden im Flüger in den Socken, wenn auf der Hitti fliegen. Mir ist es das wert, es geht mir aber nicht um Palmen und um das Meer. Es geht mir um Kultur und Menschen und einfach für mich die Geschichte von der Bounty. Einfach nochmal das nochmal nachzuvollziehen zu vollziehen, was die Menschen nach 9 Monaten der Seereise dürfen sehen, wo man heute noch kann, zum Teil noch nachvollziehen
kann. Aber du hast gesagt, mit dem Schiff unterwegs nachempfinden, man hört dann immer wieder einmal den Schiffkolleri. Kennst du das auch? Also geht man sich da nicht auf den Wecker oder so? Irgendwie 24 also, Stunden immer den gleichen. Also ich würde auch mal gerne mit dem Schiff unterwegs sein, aber vielleicht nicht gerade.
Also, so. Wir haben ja dann, weit. Nach 98, das habe ich ja erzählt, wir haben dann 2005 haben wir den Zweitversuch unternommen. Ich wollte nicht mehr so, wollen, weil ich wusste, es ist verdammt weit von Mangareva weg. Also Papeete, Tahiti, Mangareva, bis auf Pitcairn, das sind einfach riesige Distanzen. Und ich muss erst sagen, ich bin nicht ein Weicher, aber ich habe mir gedacht, wir haben 7 Leute zusammengebracht und gesagt, komm, wir machen das, wir riskieren das. Und da habe ich gewusst, das braucht eine Vorbereitung. Wenn du auf einem grossen Schiff bist, ist das, wenn du kannst du verteilen. Aber das ist nicht einfach. Wenn du auf einem 20 Meter langen Schiff bist, 7 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder, sind 11 Leute. Das ist natürlich, wenn man es vergleicht zu der Bounty, die 7 Meter länger war und 46 Leute drauf waren, kann man sich vorstellen. Und 10 Monate unterwegs sind von Portsmouth bis Tahiti. Und wir nur, im Anführungszeichen, von Mangareva bis Pitcairn mit Glück, 7 Tage und dann schon Probleme bekommen haben untereinander und dicke Kollegen sind. Und auch wir müssen sagen, auch jetzt müssen wir uns alle wirklich zusammenreissen, weil da kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man auf einem grossen Meer aus ist, wirklich weiss, wo man ist, wenn man sich das vorstellt. Und mir ist am Bord von dem Schiff, mir teilt alles, mir ist mit sehr eng zusammen miteinander. Und zumal heisst, man kann nicht einfach Wasser nehmen und duschen. Man muss sich dort einmal zurückheben. Und ich muss erst sagen, ich halte es fast nicht aus, wenn ich zwei Tage ohne Dusche. Das ist für mich eine höchste Seltenheit, wenn ich in der Schweiz bin. Und dort haben wir 5 Tage lang also nicht duschen. Das ist nicht einfach. Und da kann man sich erst dem vorstellen, wie man es wirklich mal durchgemacht hat. Und Salzwasser ist überall und beißt wie ein Saucher. Komm, da geht die Luft.
Wir haben jetzt ein bisschen über die Inseln geschwätzt. Ja. Wir wissen alle, dass Bounty nicht ein Schokoriegel ist. Oder vielleicht auch, aber deine nicht. Aber für die, die es vielleicht nicht so genau kennen, Geschichte, was ist da eigentlich passiert auf dem Schiff?
Hockt mal alle ab, da geht etwa 3 Stunden.
Ja, es hat vielleicht ein bisschen zusammengefasst.
Also, sehr fast. Die Idee von der Bounty war natürlich, wir hatten 1767 James Cook mit seinem Botaniker das erste Mal auf Tahiti angekommen. Wir haben dort die Brotfrucht Artocarpus altilis entdeckt. Später hat man die ausgewertet und festgestellt, die Frucht wäre perfekt für die westindischen Inseln, Jamaika und die Gebiete, wo die Engländer mit Sklavenbetrieb für Baumwolle, für Zuckerrohr betrieben haben, so um die Negersklaven zu selber Zeit, wo eine Hungersnot war in Südamerika, die günstig zu ernähren. Und die Idee war, die Zollen in Tahiti dann auf Jamaika zu bringen. Die Brotfrucht oder bei den einheimischen Uru genannt, also auf Tahiti oder Ulu ist gleich wo, die Südsee, ist sehr, sehr nahrhaft. Die ist eine Frucht, die ist etwa so gross wie ein Menschenkopf, kann man sich sagen. Die Bäume tragen bis zu dreimal im Jahr die Früchte. Die Frucht schmeckt ähnlich wie Herdöpfel, also wenn man es mit Salz anmacht, kann man sie fast nicht unterscheiden. Das war die Idee gewesen. Der Auftrag ist dann gekommen, 1787, ist die Bounty 23. Dezember losgefahren mit 46 Mann an Bord. Fletcher Christian, William Bligh sind die tragenden Personen an Bord von dem Schiff. Sind dann via Teneriffa hinwollen um Kap Horn herum. Das wäre der nächste Weg gewesen. Leider hat das nicht funktioniert, weil selber eine Jahreszeit, wo sie angekommen sind, ist natürlich Kap Horn. Und wie man Kap Horn kennt, und ich kenne Kap Horn, das ist ein brutales Gebiet, wo der Pazifik und der Atlantik zusammenkommen. Hat es höchstens 100 Tage im Jahr, hat es dort effektiv, ist es befahrbar mit einem Rasegler. Ich meine, wir haben heute Motoren, wir können ja alle richtig, aber trotzdem hat man Ras gesegelt. 10 Monate später, am 26. Oktober 1788, in der Matawai-Bucht, ankommt die Bounty, muss ich vorstellen, meine Herren, 10 Monate lang, 46 Mann im engen Raum auf 10, auf 6 Meter in Hängematte hineingelegt, dann kommst du in der Matawai-Bucht an, dann tanzt es mit den Baströckli. Kokosnuss ist eine europäische Erfindung, die hat es hier nicht an. Und dann würde ich dich sehen und hast das erste Mal im Leben eine Kokosnuss, hast das erste Mal Bananen, hast das erste Mal Papaya, Sachen, Früchte, die man in Europa sogar nicht kennt hat. Und da muss ich natürlich sagen, haben sich die natürlich im Paradies gefühlt. Das ist so. Habe ich etwas vergessen? Ich könnte natürlich schon wieder. Und dann ist natürlich klar, Freundinnen, Bounty war das erste Schiff, das europäische Schiff, das über 5 Monate in der Matawai-Bucht auf Tahiti war. Man hatte kein Windrecht. Also man muss sich vorstellen, wenn ein Schiff in einem Hafen oder in einer Bucht gelegen ist und der Wind immer von der verhalten Seite, dann kannst du nicht raus. Das geht manchmal Wochen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und die sind dort festgelegen. Und dann hat die Sprössling von der Brotfrucht nicht recht tun. Und dann hat man damals erwartet, bis 1500 Töpfe eingepflanzt waren. Und am 4. April 1788 war es dann so wie gewesen, dass man die ganze Mannschaft zusammenpfiff hat. Nach 5 Monaten, wo die meisten Matrosen Freundinnen gehabt, die ersten sind schon schwanger gewesen, die Frauen, oder? Die meisten haben gesagt, ja, will ich zurück auf England, will ich zu Portsmouth, bitte. Trist, graue, nebelbehangene London zurück. Und das ist natürlich klar, das begreife ich heute auch. Die haben gesagt, ich will da bleiben. Ich muss mir nicht mehr sagen, hat Essen und alles. Aber das ist natürlich ganz klar gewesen. Das englische Seerecht ist ganz extrem. Die Leute sind alle an Bord zurück und sind am 4. April 1788 haben den Heimweg wieder angetreten. Dann, am 28. April, ich muss mich kurz fassen, Zeitraffer, sonst geht es wirklich 3 Stunden, ist es zu dieser weltberühmten Meuterei gekommen. Just for sunrising, schreibt William Bligh im Logbuch, also kurz vor Sonnenuntergang, Aufgang, sorry, ist der Fletcher Christian, Charles Churchill und der Thomas Berger, die Kabine von William Bligh, haben ihn zum Nest ausgerissen, auf Deutsch gesagt, haben ihn auf dem Nachtdampf mit den Händen vom Rücken gebunden an Bord gebracht und haben ihn da mit 80 Getreuen in der Barkasse. Barkasse ist ein Beiboot, wie man so sagt, Rettungsboot, ist vielleicht falsch gesagt, ist etwa 7,50 Meter lang, ausgesetzt und das südlich von Tofua im Tonga-Archipel, also in einem Gebiet, in dem damals im 18. Jahrhundert absolut weisses Gebiet war über eine Landkarte. Man hat das nicht erforscht, man hat nicht gewusst, was ist. Das ist ein klares Todesurteil für alle gewesen. Man hat kein Tropfenblut, kein Fußschlag, kein Gewehrschuss ist gefallen. Da muss man ganz klar sagen bei der Meuterei auf der Bounty. Und trotzdem ist es die berühmteste Meuterei auf der Bounty. Natürlich mit dem, dieser Story, die ich jetzt ein bisschen erzähle. Ich kürze jetzt ab, die Leute sind zurück. Auf Biggie an die Meuter, haben ihre Frauen geholt, haben zweimal eine Insel angefahren, zum Beispiel Dubuai, zweimal ist nicht gegangen, Scharmützel mit eingeboren, ist wieder zurück auf Tahiti, der hat den Großteil von Marta gesagt, wir gehen nicht mehr mit, wir verstecken uns auf Tahiti, gehen dir allein. Und dann ist das Schiff mit dem Fletcher Christian neun Männer, also Meuterer, vier Polynesier, macht für mich immer noch 13 und dann neun Frauen, das ist das Problem. Ein bisschen weniger Frauen, wenn man eine Kolonie will, aufbauen will, losgegangen. Am 23. Januar 1790 haben sie Pitcairn Island, die Insel, die wir heute unterstützen, entdeckt und dort die Bounty, in der Bounty Bay verbrennt und haben die Kolonie angefangen zu gründen. Die Story aber vielleicht voraus, was mit William Bligh passiert, und das gilt heute als eine der grössten seemännischen Leistungen aller Zeiten. Der William Bligh hat tatsächlich fertiggebracht, die 80 Getreue in dem kleinen Boot mit 7,50 Meter Länge, 18 Leute, mit einem Freibord, das heisst Wasser bis Oberkante, Barkasse von 20 cm, über 6700 km, 48 Tage nach heutiges Jakarta, also Timor, zu bringen und die Leute zu retten. Und das ist die Leistung, die auch mit dazu beachtet, dass die Meute auf der Bounty nie mehr vergessen gegangen ist. Klar sind drei Leute gestorben in Timor. Wegen Verschwächung muss sie vor 48 Tagen lang mit dem Proviant. Sie haben sehr viel Glauben geschlagen. Sie haben Wasser, zum Glück hat es geregnet, es ist nicht wirklich so, wie das Wetter verdurstet. Hat sicher viel Glück gehabt, aber hat ein unglaubliches seemännisches Wissen gehabt und hat auch navigatorisch hat er natürlich die Himmelsrichtungen ohne grossen Sextant, ohne Möglichkeiten für die Navigation, einfach noch mit ohne Seekarte, nichts hat man nicht mitgegeben, hat das geschafft, dort auch nicht zu gehen. Das gilt heute sicher als eine, also nein, es ist die heute noch die grösste seemännische Leistung von William Bligh. Für mich ist natürlich William Bligh natürlich ein Navigator, einer der besten, die es je gibt. Er ist übrigens auch der Navigator von James Cook, der weltberühmt ist. Er ist ja dort der letzte Reis von James Cook, der dritte ist er ja der Chefnavigator gewesen.
Wegen der Meuterei. Der Grund, warum das die gemeutert haben, die haben einfach nicht wollen zurück.
Also, man tut heute noch in den Fachkreisen weltweit, da diskutieren sie heute nicht ganz klar, wieso. Es gibt so viele Spekulationen. Es sind 400 Bücher geschrieben worden über Meuter auf der Bounty. Es gibt so viele Facts und so viele Widersprüche. Also wir reden da die verrücktesten Sachen. Aber für mich ist es dann auch klar, will ich denn wieder heim? Der Fletcher Christian hat meine Mitte kennengelernt, das war eben seine Freundin. Obwohl er hätte ja noch einen guten Grund gehabt, zum Heim zu gehen. Er ist aus besserem Haus gekommen. Matrose selber, also wenn ich so an einen Braun denke, jetzt müsst ihr euch vorstellen, 1800 Backen in England, brutale Krankheit. Viele Menschen waren entstellt zu den Backenkrankheiten. Also wir würden heute verschrecken vermutlich, heute kann man das alles machen. Menschen sind entstellt durch die Backenarben und so ein Matros wie zum Beispiel, das ist überliefert, der Braun, der Gärtner, der William Braun, der ist auf Tahiti noch besser angesehen bei den Frauen, weil Tahitianer haben das als fast einen Heiligen angesehen. Er war erst einmal weisshütig und durch die Narbeninstellung in seinem Gesicht ist er noch höher gestellt. Und dann würde ich nicht mehr heim, dann würde ich dann wieder zurück auf London unter der Brücke schlafen.
Ja gut, und London ist hier auch noch ein bisschen dreckig.
Ja, würde man auch sagen, oder? Meine, das muss man ganz klar sehen, das sind natürlich für mich mal die schlussendlich die Beweise und auch die Frauen, die es kennen, und auch das Leben, die einfachen Matrosen. Das war sicher ein Grund gewesen. Wir reden auch von Kokosnuss, wir reden von 10 Kokosnuss, weil William Bligh und Fletcher Christian gestritten haben, das hat etwas, es ist sogar überliefert so. Aber ich denke, es ist nicht allein nur das. Es ist einfach 5 Monate lang im Paradies, für das damalige Verhältnis und dann wieder extrem zurück ins Royal Navy, harte Seerecht rein. Das hat natürlich, auf die Länge kann ich mir vorstellen, nicht können gut gehen. Obwohl es James Cook auch Probleme gab. Nur William Bligh ist als Böse bekannt in den Filmen, aber er war locker als Captain, hat zu wenig durchgegriffen.
Du weißt extrem viel, du hast vorhin von etwa 400 Büchern, oder was hast, ja, du, ja. Wo hast du die Infos? Hast du alle 400 Bücher gelesen, oder warum weißt du das alles eigentlich?
Also, du bist ja Journalist, ich kann dir sagen, die Meuter auf der Bounty hat sehr viele Journalisten und auch viele Leute inspiriert, um ihre eigenen Ideen nach den Nachforschungen zu bringen. Es gibt wirklich sehr viele Bücher, ich rede jetzt nur von den Büchern, ich rede von Manuskripten, Filmen, gibt es 3 Hollywood-Filme, 2 australische Filme, wir sind 5 und reden mal von Fernsehsendungen, die laufen. Ich bin der Sache auch nachgegangen. seit dieser Zeit, und ich muss sagen, eben, jeder hat seine eigene Vorstellung, wir können leider das Rad nicht zurückdrehen, ist eben nicht viel. Wir können uns aufstützen auf dem William Bligh im Logbuch und dem James Morrison im Buch, und die zwei widersprechen sich viel. Das sind Zeitzeuge, die man heute auseinandernehmen. Ganz genau kann man das nicht mehr nachvollziehen, aber wenn man das ganz genau mal wirklich an diesen Orten gewesen ist, und sieht, wie das abgeht. Auch in der heutigen Zeit kann man das noch nacherleben. Ist für mich ganz klar, will ich als Matros heim, wenn ich im Portsmouth keine Zukunft habe. Und das ist für mich der ganz klare Grund. Und zwischen William Bligh und dem Fletcher Christen hat es sicher Differenzen gegeben. Aber ich glaube, das war nicht der Hauptgrund, dass man mal 3 Jahre zettelt.
Du hast vorhin eben von diesen Geschichteinterpretationen und so geschwätzt. Hast du das Gefühl, bei diesen Hollywood-Filmen und so, wie viel ist da einfach ein bisschen Mythos und erfunden und ein bisschen drumherum? Und wo ist jetzt da wirklich der Kern, der noch wahr ist bei diesen Verfilmungen?
Ich habe am Anfang habe ich ja gesagt, mich hat der Film von 1935 mit Charles Lautenklag, Gebel und French and Tone sehr begeistert. Und das ist eine richtige typische Hollywood-Story nach dem Charles Norman Hall. Der hat ja da geschrieben, das Buch. Da ist natürlich ganz klar, man hat dort den Stoff übernommen aus diesen Büchern raus. Und da hat also nicht viel, nur die Abhandlung schon, aber die feinen Sachen, Mord und Totschlag, jetzt nicht jede Bounty. Dann das Remake 1962 war mit dem Alan Brando, Trevor Howard, Tarita Terry Paya. Der Film ist wieder Hollywood-mässig, nochmal übertrieben, also hat keine Tote gegeben, man hat dort nicht so schikaniert, wie es dort dargestellt wird. Der letzte Film ist wirklich mit dem Mel Gibson und Anthony Hopkins, das ist der, der am nächsten kommt, und dort kann man sagen, der Film werde ich auch den neuen Leuten, die bei uns im Club mitmachen, die müssen den Stoff kennen, wird auch der Film, der als Film, als Tatsache bricht, wird der eher bei uns gehandhabt, wobei auch dort nicht alles so ist, wie es wirklich nachvollzogen, also bewiesen worden ist.
Für die Filme hat man GV nachgebaut. Du hast mir gesagt, es gibt 2 Nachbaute, und auf dem Bounty Nummer 2 bist du selber auch gewesen.
Jawohl. Leider eine tragische Situation. Also wir sind sehr schockiert, immer noch. Also ich persönlich, weil die Bounty 2 ist gebaut worden 1960 in Nova Scotia in Kanada, in Lüneburg. Wir haben das Schiff gebaut für den Filmmeister auf der Bounty von MGM. Und wir haben dort ein Schiff nachgebaut nach Originalplänen, wie die Bounty dort mal gebaut worden ist. Einfach ein bisschen länger, weil das Schiff ist zu klein war, um Kamera kippen, aufzunehmen und das filmen, darum ist das Schiff 10 Meter länger gebaut worden wie das Original. Ist für uns einfach eine Art, als Bounty Club, jetzt ist für uns natürlich der Botschafter gewesen von den Meuter auf der Bounty. Das Ziel vom Bounty Club ist natürlich auch, die Geschichte am Leben zu erhalten, dass man die nicht vergisst. Ist leider am 29. Oktober letztes Jahr im Sturm Sandy untergegangen, also für mich ein riesiger Schock gewesen. Weil wir sind wirklich ein Jahr vorne sind wir auf dem Schiff gewesen. Wir haben den Captain Warbridge kennt, wir haben die Crew kennt, also die haben ja zum Teil sehr viel Glück, dass sie davor gekommen sind. Wir sind in Takelagen gewesen und wir haben das Schiff ist mit einer Plakette vom Bounty Club aus Switzerland. Das ist international einzigartig mit einem Originalnagel von der echten Bounty aus der Matte aus der Bounty B von Pigeon haben wir die Plaketten aufgehängt. Und ja, es ist für uns einfach, das Schiff hat mich das ganze Leben lang begleitet, als echtes Bounty-Schiff, das so gebaut worden ist. Und ja,
da ist auch noch untergegangen.
Da ist untergegangen und die Plakette liegt jetzt etwa 3000 Meter am Boden noch nicht im Schiff. Wir wissen, wo es liegt. Ja, es ist für uns, also für mich ist es vor allem eine tragische Situation. Wir hätten auch schon spekuliert, dass es die Rache, die späte Rache der Bounty Meuter, einfach so böse gesagt. Weil genau 220 Jahre am 29. Oktober 1992 sind die Meuter, die verwünscht worden sind, das Riffi vor, in Portsmouth an der HMS Brunswick aufgehängt worden. Die, die es verwünscht haben.
Und an dem Tag ist sie untergegangen.
Genau, 22 Jahre an dem Tag. Das hat mich wahnsinnig nachgegeben. Ich jetzt noch, fasse es nicht. Wieso ist das? Also,
ja, mir steht jetzt da bald alles einmal auf. Du hast gesagt, der Nagel, der ist jetzt irgendwie tausende von Metern im Meeresgrund, aber es gibt noch einen zweiten Nagel von der Original-Bounty, den du hast.
Ja, richtig, natürlich.
Der ist jetzt da, oder?
Ich hatte den Nagel von der HMS Bounty 2, habe ich da. Ja, da habe ich natürlich vorne schon, die ist 1986, ist sie in Nova Scotia nochmal revidiert worden. Man ist dort ein gewisses Alter gehabt und ich habe dann da gesagt, nicht gespürt, ich würde den Nagel auch, das ist für mich einfach nicht geschichtlich, aber filmhistorisch ist für mich sehr interessant.
Den hast du um den Hals?
Nein, da ist ein echter. Der, den ich um den Hals habe, da ist ein echter, vom echten Schiff.
Vom alten Schiff?
Ja, ja. Der vom echten. Nein, ich habe gemeint, sorry,
habe
ich
falsch verstanden. Also wie der Sepp, der auch gesunken ist.
Natürlich.
Und der wie kommst du zum Nagel von der echten Bounty?
Ja, da habe ich ja nicht gedacht, dass ich das mal schaffen. Das ist natürlich schon die Story. Über das, aber wo wir natürlich mit Big Gern Kontakt hatten, ist natürlich das über die Jahre ist das so losgegangen, dass man einfach die Kontakte hatte. Und irgendwann habe ich einmal so einen Artefakt bekommen, weil ich gemerkt habe, da ist ein riesen hoher Spinner an der Spitze. Der dreht, glaube ich, durch, der macht es durch den Club und schickt die Post auf Big Gern. Und so hat das angefangen. Und darüber eben, wo ich es wirklich geschafft habe, 2005 auf Big Gern zu kommen, hat mir der Jay Vaughan, das ist der Inselmajor, also der Chef von Big Gern, hat mir dann auch Artefacts gegeben, die sie gar nicht mehr durfte ausführen, weil er gewusst hat, dass ich ein Museum will aufmachen will.
Da hast du auch aufgemacht, da hat es verschiedene Sachen drin.
Ja, da hat es verschiedene Sachen drin. Also natürlich, muss ich so sagen, ich habe natürlich nicht von der Bounty-Story, gibt es sehr, sehr wenig. Wir haben natürlich auch natürlich viele Artefacts aus den drei Hollywood-Filmen dort oben. Also einfach mal zum Sagen, habe ich natürlich das Drehbuch von dem Film, den ich als 15-jähriger Bub gesehen habe, habe ich dürfen ersteigern in Las Vegas und ich habe heute im Museum oben. Ich habe zwar ein paar taubstumme Morgenessen gegeben mit meiner Frau, die ich da ersteigert habe. Aber ich bin stolz, dass ich das Drehbuch habe und das ist original geschrieben von der Mama Clark, die die Rolle gespielt hat als My Mitty mit dem Fletcher Christian. Ich habe natürlich eine Tasse von Marlon Brando dort oben, die er angehört hat, im Film von 1962. Die habe ich auch mal ersteigert, wo er noch gelebt hat, Marlon Brando. Ich habe ein paar Sachen, Artefacts aus den Filmen. Ich habe aber auch von Big Gern alte Sachen und vor allem Artefacts von der echten Bounty. Und natürlich mit dem alles um die Seefahrtsgeschichte von der British Royal Navy 18. Jahrhundert habe ich natürlich Sachen oben. Das geht los von Werkzeugen, die man Damen apportiert hat. Da wird es mal an Bord von einem Schiff natürlich lebenswichtig sein. Bis zu einer Schale, die mein grösster Erfolg war, hätte ich nie geglaubt, eine Schale, eine Originalschale aus dem Inventar von der Bounty, die der Fletcher Christian mit grösster Wahrscheinlichkeit an der William Light daraus gegessen hat, die konnte ich in New York ersteigern mit viel Glück.
Und wenn du so eine Schale hast, ja gut, nein, die hast du ersteigert in New York, dann geht man mal davon aus, da haben die Fachleute angeschaut, aber jetzt zum Beispiel den Nagel, den du um den Hals hast, das könnte ja sein, dass sie einfach gedacht haben, das ist jetzt ein Spinner, geben wir dem einen alten Nagel, dann hat er Freude, dann ist er glücklich und dann geht er heim. Warum weißt du, also ist das auch irgendwie, kann man dann anweisen, dass der Nagel wirklich jemand ein Alter hat und so? Ja. Oder glaubst du es zu einfach? Oder?
Ah, es ist ja so, natürlich. Es ist aber zu wenig interessant, zum Bounty-Nägel fälschen und auf Big Gern kommt schon gar keiner auf die Idee, weil erstens mal jetzt von Big Gern zwei Schiffe, die runter sind und die Nägel sind ganz klar mit dem Material und ich werde lachen, es hat in England einen Spezialist, der die Zusammensetzung von solchen Nägeln tut, in der Mikroforschung untersuchen, die Zusammensetzung, wie man macht, seit Jahrhunderten die Bronzenägel gegossen und geschmiedet hat und da gibt es ganz klare Zusammensetzungen aus diesen Schiffen und da kann ich also wirklich fest davon ausgehen. Und ich kann euch sagen, Big Gern schickt dem Bounty Club den Nagel, den er irgendwo uns dafür da hat. Sind die Leute, speziell nicht so. Es ist also kein Profit da dahinter, so wie wir es leider in Europa zum Teil kennen.
Die Stücke, die jetzt du beschrieben hast, sind die heilig oder darf man die auch anlangen? Oder?
So einen Nagel kann man sicher anlangen. Es hat Sachen darunter, die ich natürlich muss sagen, da können wir nicht mehr anlangen. Es sind zum Teil auch Sachen aus Papier, die man gar nicht mehr anlangen sollte. Also ich habe natürlich Zeitungsausschnitte, da hätte ich nie geglaubt, dass ich einen Zeitungsausschnitt mal verwünsche in Amerika vom 23. Dezember 1787, wo da drauf steht, was passt mein Verschiff rausgeht, steht drauf Bounty vom Weg in die Südsee. Die ist ja schon in der Zeitung, bevor sie berühmt wurde. Muss ich vorstellen, die Bounty hat gar keinen Namen gehabt. Das war ein kleines Kohlefrachter von der Themse, 27 Meter. Das waren natürlich Peanuts für die damalige Verhältnisse für die englische Royal Navy. Das war ein sehr kleines Schiff, weil die meisten Schiffe hatten über 50 Meter, die im Dienst von der HMS, also von der Royal Navy, war. Ja.
Aber du hast es vorhin angesprochen, du hast ein Museum gemacht. Mhm. Ist es dir wichtig, dass die Leute Geschichte können erleben können? Also das ist öffentlich, das Museum, nicht
mehr. Ja, wichtig für mich ist vor allem, dass ich mit meiner Frau ruhe. Die hat gesagt, jetzt hör mal auf mit dem Zeug, wir können in unserer Wohnung nicht mehr rumlaufen. Jetzt musst du mal ein Museum machen.
Da kenne ich nochmal so einen.
Also ja, ich kenne ja Chibi seine Situation auch. Und ich muss sagen, bei mir ist es natürlich so, dass ich natürlich die Sachen nicht aufgehängt habe, weil ich gar keine Wand mehr hatte für neue Sachen. Und das einfach rumgestocken und im Keller aber kannst du es nicht tun, weil es Sachen darunter, die nicht sollten, feucht und kalt gelagert sein. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da. Ich habe nicht das mal im Sinn gehabt. Die Frau gesagt, so, und jetzt gehst du da rauf, schaust, dass du den Raum kannst, mieten kannst.
Also wo dort rauf?
Also rauf, das ist bei uns, ja, sorry, das muss ich erklären. Wir wohnen ja in einer grossen Garage rein. Wir sind im Haus anbauen und nebenzu hat es Damak in Weinfelden. Oben hat es dann einen Raum gehabt, der frei war. Und dort oben habe ich dann gemietet, um das Bounty-Museum dort einzurichten.
Und noch ist der Heil leer gewesen. Viel Platz.
Ja, also Platz. Ja, nein, ich muss schon da anbauen. Effektiv, es hört nicht auf, die Kranken, die ist jetzt einfach da. Und ich muss sagen, wir sind sich wirklich überlegen, in mir ins Alter, wieder ein bisschen, wenn ich noch mehr Zeit habe, dann sage ich, ja, ich baue es noch ein bisschen auf.
Was kann man in deinem Museum lernen? Was kann man erfahren, wenn ich die Zeit anschaue?
Also sicher, ganz sicher, kann ich etwas erzählen von der Seefahrtsgeschichte, wie die Menschen gelebt haben im 18. Jahrhundert an Bord von einem Schiff.
Da also du machst dann Führungen dort?
Das Museum ist nicht gross, da muss ich ganz klar sagen. Ich muss wirklich erzählen, die Artefakte, die da oben sind, die sagen einem Laien nichts aus. Aber wenn ich die Story erzähle, was dahinter steht, oder zum Teil auch die Storien, wie ich dazugekommen bin, sind schon interessant. Und das sind Sachen, und vor allem eben die ganze Story, die ganze ja, das Leben, was die Matrosen erlebt haben in Tahiti und dieser Reise, auch Pitcairn, da haben wir uns noch gar nicht gross darüber unterhalten, wie das gewusst gegangen ist in Pitcairn. Und das zu sehen und das zu erzählen, das fasziniert die Leute. Und ich spüre immer wieder, wie wenig Leute das wissen. Ich meine, viele Leute kennen die Story von der Meuter auf der Bounty, kennen den Film. Wenig Leute wissen aber, dass die Film eine wahre Begebenheit hat. Und noch viel weniger Leute wissen, dass auf Pitcairn die Nachfahren von dem Schiff Bounty bis zum heutigen Tag leben.
Du hast aber gesagt, wie es ausgegangen ist auf dieser Geschichte. Ja. Du meinst eben auch mit den Nachfahren, dass jetzt immer noch besteht?
Natürlich haben die Inseln besiedelt und ganz klar hat man dort die Kolonie aufbauen, aber später war es einfach so, dass einfach zum Teil die Engländer, und das war natürlich typisch für das 18. Jahrhundert, die Engländer sind Heroes gewesen, die sind Oberhäupter gewesen, man hat die Polynesier schon unterdrückt, also meine, zum Teil sind da Leute gewesen aus Häuptlingsfamilien raus, man hat die unterdrückt und zu Feldarbeit gezwungen und man hat es nur auf die neuen Länder aufgeteilt, auf Pitcairn, auf Englische nehmen. Und die Polynesier sind dort unterdrückt worden. Und dann hat es ja zu wenig Frauen gehabt, die Engländer und alle Frauen gehabt. Die Polynesier haben zum Teil eine Frau zu zweite bis zu dritte müssen teilen, dieser Zeit. Und meine, wenn man Pitcairn kennt, kommst du nicht weg. Und dann stirbt dann William seine Frau noch bei einem Vogeleier so machen. Dann hat man nochmal eine Polynesier Frau weggenommen und dann ist es natürlich zum Schamüssel gegangen. Also ich würde das auch abkürzen. Außer du hast noch ein bisschen Zeit bis um 12 Uhr. Nein. Einfach zum sagen, dann ist es losgegangen, haben die ersten Polynesier zurückgeschlagen. Der Fletcher Christian ist das der erste, der dann ermordet worden ist. Darüber haben noch mehrere Meuterer. Dann hat man zurückgeschlagen, hat wieder einen Polynesier umgebracht und dann ist es einfach so weitergegangen. Bleibt natürlich noch der McCoy und der Quintel. Berühmte Meuternamen noch im Kessel von der Bounty aus der Darrow und Wurzeln Alkohol brennt haben. Und dann ist es losgegangen mit dem Alkohol und dann ist natürlich die Hölle losgegangen, so weit gegangen, dass die Frauen sogar ihre eigenen Männer in Nacht- und Nebelaktionen erschlagen haben. Schlussendlich ist noch der John Adams und der Edward Young übrig geblieben mit den polynesischen Frauen und den Kindern, die übrigens dort schon auf der Welt waren. Das war eine tragische Story, also die blutige Story von dem Meuter auf der Bounty ist nicht auf dem Schiff,
sondern auf der Insel.
Mir hat die Story in England, wo der William Leyer zurückkam nach Molde, hat man die vergessen. Man hatte ja Krieg mit Spanien, mit Frankreich. Die berühmte Schlacht bei Trafalgar ist angegangen. William Leyer hat mitgekämpft in Kopenhagen mit dem Schiff. Erst 1808, also 19 Jahre nach dem Meuter auf der Bounty ist der Captain Matthew Folger mit dem Schiff der Bas, ein Robbenfänger, Walfänger, an deren Insel vorbeikommt. Hat Rauch gesehen, Aufstieg, und denkt, das kann es nicht sein, die Insel ist absolut unbewohnt, eingezeichnet auf den englischen Seekarten, und ist dann an Land gegangen und hat dann noch vorgefunden, der John Adams, 9 Frauen und 21 Kinder. Das sind die Nachfahren von dieser Storymeuter. Und aus diesen Nachfahren leben heute noch sehr, sehr, also die 48 Leute sind direkte, also die 6. 7. Generation Nachfahren von dieser
Meuter. Sind die stolz eigentlich, dass das sind?
Es hat noch die ältere Generation auf dieser Insel, die sind noch in der Geschichte noch verhangen. Sie wissen, also das ist natürlich, man muss sich das natürlich vorstellen, der wird auch gelernt in den Schulen dort. Sie haben ja eine Schule, eine Lehre und 80 Kinder momentan. Die Lehre ist noch, da muss ich jetzt noch sagen, vielleicht noch freiwillig dort, weil die Lehrerin, die ist wirklich weg vom Fenster. Und wir haben ja schon einen Notruf von einer Lehrerin, die hat ein Jahr drin sein und ist schon 3 Jahre drin, nicht weg von der Insel, weil es kein Schiff gekommen ist. Also muss ich vorstellen, die sind stolz und sie werden es gelernt, aber die junge Generation, die wird auch modern sein, die wird auch so wie wir. Die haben jetzt heute auch Internet. Sie haben den Fernseher auf Bikern. Jeder Haushalt hat heute den Fernseher auf Bikern, aber keinen Empfang. Es gibt keine Fernsehstation auf der Welt, die in dieser Region sendet, aber sie haben einen Videorekorder und sie kommen Nachrichten mit Videos, tot mal noch nachträglich über. Oder heute natürlich die DVD. Und jetzt Dank, in Anführungszeichen, der grossen Tsunami-Katastrophe in Thailand hat man auf Big Ear einen Seebebensensor gesetzt. Und der ist natürlich verbunden mit Internet, den die Amerikaner machen, weil der Südpazifik will unter Kontrolle haben, was Seebeben anbelangt. Und durch das hat jetzt Internet Big Ear Internet und ist natürlich dort für uns ein Stück kleiner geworden. Heute können wir ins Internet gehen und im J-Waren im Brief schreiben. Er hat natürlich am anderen Tag.
Geht ein bisschen schneller.
Geht ein bisschen schneller wie ein Jahr. Aber es ist fast schade, wir tun das ein bisschen mit
Wehmut. Geht ein bisschen vom Zauber verloren. Du hast vorhin gesagt, von den Engländern, die eben so brutal waren mit den Insulanern. Das ist ja nicht nur dort. Ich meine, das ist auch in Südamerika, in Lateinamerika, ist der Europäer ein aggressiver Typ Mensch. Weil da haben sie ja auch verschiedene Länder gemacht. Kann man schon sagen.
Ja, natürlich, die Engländer sind wirklich, das sind die Herrscher gewesen. Man kann sagen, fast bei 2/3 von der Welt hat die Engländer schon
beigegeben. Ich denke, die Spanier sind nicht viel besser gewesen.
Nein,
auf ihre Art oder die Franzosen. Wieder zurück zu dir, du hast schon vieles gemacht eben zu der Bounty. Gibt es noch etwas auf der Liste, was du noch nicht gemacht hast und noch machen musst?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir gar nicht mehr gestellt. Ich habe ja jahrelang von Big Ear geträumt, als ich das erste Mal angefangen habe. 98, wie ich gesagt habe, habe ich es probiert. 2005 ist mir gelungen. Ich habe x-mal geträumt von Big Ear. Seit ich auf Big Ear war, habe ich nie mehr geträumt von dieser Insel. Nie mehr. Bin aber trotzdem noch angefressen. Immer noch. Aber es war für mich wie ein Schalter umgelegt, als ich das erste Mal mit Jay Warren nach 16 Jahren Kontakt konnte. Umarmen. Ich habe den Menschen noch nie gesehen und es war so eine Herzlichkeit, wo ich einfach sagen kann, ja, für mich habe ich es auch, ich weiss nicht, ich habe so viel Glück gehabt im Prinzip mit dieser Schale, die ich erwähnt habe, mit dieser Bounty-Schicht, dass ich wirklich jetzt Mühe habe, zu sagen, was ich Bounty-technisch machen will. Ich wollte einfach wieder auf der Hütte, das ist mir ganz klar. Wenn es mir gesund, bin ich gesund gegangen wieder. Die Südsee ist einfach für mich da, wo ich wieder bereisen werde. Aber jetzt wirklich ein Punkt, ich darf sagen, das ist jetzt vielleicht hart gesagt, ich habe Bounty-technisch sehr, sehr viel für mich fast jetzt nicht geglaubt, dass ich dort hinkomme, wo ich heute stehe mit der Bounty-Story.
Da kommt man ein bisschen ins Sinn, du hast vorhin ein paar Mal gesagt, eben, du bist ein kleiner Spinner und so, aber ist das wirklich ein Spinner? Hast du nicht einfach deinen Traum gelebt? Oder lebst du nicht einfach deinen Traum? Hast du eigentlich nicht so Spinnen?
Ja, also man muss ja ein bisschen Spinner sein, wie ich ja gesagt habe. Also, man muss ein bisschen angefressen sein. Natürlich habe ich leider kein Kind und habe natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, um mit meiner Frau in dieser Weltgeschichte herumzureichen und zu reisen und das aufzubauen. Das sind natürlich auch Zufälle, die man muss ein Spinner sein. Also, ich glaube, ich habe viele Hobbys in meinem Leben, aber das ist etwas, was ich immer parallel zu den anderen Hobbys immer voll durchgezogen habe. Und ich denke, solange das mir geht und ich kann es weitermachen, werde ich da durchziehen. Und es ist eine Sucht. Ich habe manchmal gesagt, jetzt habe ich es gemacht, ich mache nichts mehr. wenn ich meine Frau wieder beruhigt habe, wenn ihr etwas irgendwo angeboten worden ist, wenn ihr etwas gesehen im Internet könnt, etwas sein, habe ich gesagt, nein, jetzt habe ich es, weißt du, wenn ich da noch habe, dann bin ich fast komplett. Ich kann euch sagen, es geht 14 Tage, dann geht es wieder los.
Aber eben, ist nicht jemand mehr ein Spinner, der ja, nicht das macht, was er da innen hat, im Herzen?
Ja, eben, ich sage, die Zeitung hat mich schon betitelt als ein Spinner und ich stehe auch hinter dem. Du musst ein bisschen Spinner sein. Also wenn du da nüchtern und überlegst und da kaufst, und zum Teil muss man auch sagen, kauft man Sachen, wo man als Spinner im Prinzip überzahlt. Und dann sagt man, das ist ein Spinner. Und da ist es so. Und du, aber die Freude ist es dann, können sagen, das und das und die Geschichte dahinter stark da können zu präsentieren. Das macht mir auch sehr Freude. Wenn ich eine Führung mache im Museum, dann kann ich auch erzählen von der ganzen Story. Und ich merke einfach, die Leute interessiert vielleicht nicht einmal die Story von der Bounty, sondern wie das zu dem gekommen ist. Aha. Das ist auch noch interessant.
Oder? Also ich finde jetzt, wenn Spinnen so etwas bunt ist, dann hoffe ich, dass wir alle dürfen spinnen. Zum Schluss noch, wenn ich einen Satz fertig machen würde oder dir ins Maul den Anfang legen, wenn ich zur Zeit von der Bounty leben würde, dann vor dem Schiff, wo ausläuft.
Ja, dann würde ich schauen, dass es da hinten bleiben
kann. Hättest du auch gemeutert.
Glauben.
Gut, merci vielmals Eti Spengler für die Geschichte, dass du deine Leidenschaft heute Abend geteilt hast mit uns. Ja, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen mit dem Land weiterreden. Vielleicht stechen jetzt auch wir, die noch nie so weit weg sind, ins Meer und wagen das Abenteuer, ein bisschen Abenteuer, mindestens virtuell oder im Ohr haben wir heute können machen. Kann man übrigens auch nachlesen und gedanklich ins Meer reisen als Podcast unter www.kaffeehaus.sg/pc. Merci vielmals fürs Kommen.